wie, wer, was, war, warum wählen Menschen, kann man nicht in die Köpfe reingucken, man kann da forschen und Studien betreiben, aber warum sind die politischen Zustände so? Und alle versuchen sich in Erklärungsversuchen, ich habe ja ehrlich gesagt überhaupt keine Lust darüber zu reden, das liegt jetzt nicht an meinem Gesprächspartner, sondern am Thema und manchmal muss ja auch ein bisschen Zeit vergehen. Ich mache es trotzdem und spreche mit Professor Dr. Klaus Dörre, er ist Soziologe, auch im Institut für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Dörre.
Schönen guten Tag.
Haben Sie heute Lust zu reden?
Durchaus, ja.
Ja, also das heißt, wir
reden erleichtert ja manchmal.
Ach so, das kann auch was Befreiendes sein. Trotzdem habe ich irgendwie ein bisschen Kloß im Hals und mir ist irgendwie unwohl, obwohl meine Vernunft sagt, naja, das ist doch klar. Wir haben schon vor Jahren Soziologen erklärt, dass 20% der Bevölkerung latent fremdenfeindlich ist oder was in sich hat und das kommt halt mal, es gibt Zeiten, wo das rauskommt. Die Prognosen haben ja auch nichts anderes gesagt, aber wenn es dann soweit ist, fühlt man sich trotzdem komisch, eigenartig, oder?
Ja, weil jetzt etwas Fakt geworden ist, was wir zwar voraussehen konnten, was allerdings in dieser Deutlichkeit, sind ja Wochen vorausgegangen, wo es so aussah, als sei die AfD wieder im Abwind, was in dieser Deutlichkeit dann doch ein bisschen überraschend ist. Und ich glaube, ein Grundproblem ist, dass wir alle anfangen, uns jetzt erst klarzumachen, was das an politischem Erdbeben bedeuten wird in der Bundesrepublik. Nicht? Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben sehr lange rechtspopulistische, auch rechtsextreme Unterströmungen gehabt in Gewerkschaften, in demokratischen Organisationen. Aber es ist nie gelungen, das war so ein Grundkonsens in der alten Bundesrepublik, solche Positionen auf nationaler Ebene im Bundestag, im nationalen Parlament zu etablieren. Und genau das ist jetzt geschehen.
Sie sprechen von einem Erdbeben. Gehen Sie so weit, ja?
Ich würde so weit gehen, ja. Man muss klar sehen, die AfD ist eine rechtspopulistische Partei. Sie wird jetzt manchmal etwas verharmlosend nationalkonservativ genannt. Aber die Nationalkonservativen, wenn man etwa an den Tatkreis denkt in der Weimarer Republik, das waren geistige Wegbereiter des Faschismus. Das muss man ganz klar sagen. Und die völkische Semantik der selbst, was heißt selbst, der auch die Parteivorsitzende anhängt, das ist etwas, was zum völkischen Beobachter und zu KZ und Krieg geführt hat. Das muss man ganz klar sehen. Das ist eine Partei, die rechtsextreme, nationalsoziale Positionen widerruffähig macht und damit, dass sie in den Bundestag einzieht, werden diese Positionen legitim. Die werden in Zukunft überall dabei sein. In den Ausschüssen, in den Talkshows waren sie sowieso schon immer dabei, selbst wenn sie nicht im Parlament gesessen haben. Und das, was sie vertreten, das wird jetzt sozusagen zum normalen Spektrum politischer Meinungsäußerung gehören. Und das ist außerordentlich weitreichend. Ich glaube, dass wir uns allen noch nicht klar machen, was das insbesondere auch für die Linke im Land bedeuten wird.
Könnte es nicht auch sein, wenn Sie von Erdbeben sprechen, dass es ein Wachrütteln ist, dass die Linke, die ja sich oft mit sich selbst beschäftigt, die Lamoyanz schon sozusagen zur Attitüde nicht nur erklärt hat und ja auch so eine diesen Gestus der moralischen Überlegenheit. Das heißt, es könnte doch auch die Linke in diesem Land wachrütteln?
Das wäre sehr schön, wenn das passieren würde. Aber die ersten Reaktionen, die ich gesehen habe, auf das Wahlergebnis, die waren für mich außerordentlich bedenklich. Eine Sarah Wagenknecht, die sich zufrieden zurücklehnt und sagt, das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Partei. Das mag ja stimmen, ja. Aber für eine Linkspartei, die sozusagen in einer großen Koalition mit Sozialdemokratie gegenübertritt, leichte Verbesserungen des Wahlergebnisses und ziemlich dramatische Verluste im Osten, über 400.000 Stimmen oder nahezu 400.000 Stimmen abgegeben an die AfD, sich dann zurückzulehnen und sagen, zweitbestes Wahlergebnis. Ganz ähnlich schlecht fand ich die Reaktion der SPD und ihres Parteivorsitzenden. Ja, er hat, glaube ich, im Wahlkampf alle möglichen Fehler gemacht, die man machen kann gegenüber der AfD. Dieser markerschütternde Satz, wenn es nach mir geht, dann schmeiße ich sie raus. Ja, das soll er mal versuchen, sie rauszuschmeißen. Das ist absurd, das ist eine Art von Polarisierung, die nicht von wirklicher, intelligenter Auseinandersetzung getragen wird. Und gestern in der sogenannten Elefantenrunde sah genauso schlecht aus. Ja, also ich glaube, die Massivität dessen, was da passiert ist, immer noch nicht angekommen ist auf der politischen Linken. Und also ich kann vielleicht noch mal einen Eindruck formulieren von vor der Wahl. Ich habe Ergebnisse unserer Forschung in der letzten Woche in einer ostdeutschen Verwaltungsstelle der IG Metall präsentiert. Und das, was wir dort festgestellt haben, ist, dass es rechtspopulistische Positionen und noch weiter rechtsgehende Positionen im aktiven Funktionärskörper und unter aktiven Betriebsräten gibt. Das sind Betriebsräte, die in ihrer Mehrheit pro Pegida demonstrieren, in ihrer Minderheit dagegen. Und die überhaupt mal zum Sprechen zu bringen, ihnen zuzuhören, zu fragen, was die bewegt, das wäre für mich der erste Schritt, um überhaupt eine wirksame Gegenpolitik entwickeln zu können.
Das heißt, es geht um Beteiligung, es geht darum, sozusagen die postdemokratischen Zustände, die ja manche beklagen, wieder zurückzuholen und sagen, wir müssen politisch diskutieren und den Leuten das Gefühl geben, dass sie mitbestimmen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die Erklärungsversuche, warum der Osten so gewählt hat. Das werden Sie sich ja auch gefragt von Ihren Kollegen aus dem Westen. Haben Sie da Erklärungsmuster parat?
Also zunächst mal ist es so, dass die Parteienbindung im Osten nie so stark entwickelt war wie im Westen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass etwa die Arbeitermilieus, auch die gewerkschaftlichen Arbeitermilieus im Osten niemals mehrheitlich sozialdemokratisch gewesen sind und auch nicht unbedingt mehrheitlich links. Also es ist eine stark konservierende Grundhaltung in solchen Milieus. Wir haben das alte Problem der doch schon überdurchschnittlichen Fremdenfeindlichkeit. Wir haben die Tatsache, dass Rechtsaußenparteien ja zeitweilig in den Parlamenten vertreten waren. In Sachsen durften sich 10 Jahre NPD ausgewirkt haben. Nicht? 8 Jahre NPD im Landtag ausgewirkt haben und eine CDU, die in eine Reihe von Positionen, also Flüchtlingsfrage, Migration und so weiter, gar nicht sehr weit von rechtsextremen Positionen entfernt war, die also auch hof- und salonfähig gemacht hat, spielt sicher eine gewichtige Rolle. Dann kommt dazu, ich glaube, die Linkspartei hat jetzt nahezu in allen Ostländern mal mitregiert und in Thüringen führt sie sogar die Regierung. Das heißt, sie hat ihre Rolle als eine Protestpartei, die auch spezifisch ostdeutsche Befindlichkeiten, Verletzlichkeiten repräsentiert, die hat sie ganz klar verloren. Ja. Ich glaube allerdings, dass auch dazu kommt, und das ist nicht nur eine Problematik im Osten, das bei der Linken jetzt, dass sie ihre Ausstrahlungskraft, die sie nach der Vereinigung mit der WSAG mal hatte, also diesem Westdeutschen aus der Gewerkschaftsbewegung gegründeten linken Ableger, dass sie ihre Verankerung in der gewerkschaftlichen Arbeiterschaft und der kleinen Angestellten immer stärker verliert. Also sie wird immer mehr zu einer akademisch geprägten großstädtischen Protestpartei und sie hat entwickelt sehr geringe Bindefähigkeit in diese gewerkschaftlichen Arbeiter- und Angestelltenmilieus, nimmt dort ab, hat dann noch immer einigermaßen gute Wahlergebnisse, aber sie dringt zu den Problemen gar nicht vor. Nicht? Und da geht es eben nicht nur um Beteiligung, das ist ein wichtiger Punkt. Beteiligung, das haben wir bei unseren Befragungen von Pro-Pegida-Gewerkschaftern sehr hautnah mitbekommen, die kann man sich selbst verschaffen. Nicht? Man sagt schon, was man sagen will und geht dann eben auch zur Demonstration und erklärt sehr selbstbewusst, wir sind das Volk und wir repräsentieren die eigentliche direkte Demokratie. Ich glaube, dass das Fingerspitzengefühl verloren gegangen ist für die Problematik, die solche Leute umtreibt. Nicht? Wenn sie 16 Mal brutto verdienen als Arbeiter, ihre Frau genauso viel, sie haben 2 Kinder, es bleibt ihnen nach Abzug aller fixen Kosten, bleiben ihnen 1.000 Euro. Davon können sie, weil sie noch Essen, Kleidung und so weiter bezahlen müssen, sich den Urlaub nicht leisten. Jede größere Anschaffung wird zum Problem und sie können nicht mal am Wochenende ins Restaurant. So, und wenn sie dann das Bild vorgespiegelt kriegen, dass in dieser Gesellschaft ständig alles besser wird, dann fragen sie sich, was ist mit mir? Sie fühlen sich gar nicht abgehängt, sie fühlen sich nicht prekär, sie fühlen sich nicht arm, sie würden sich selbst in der Mitte der Gesellschaft einordnen, weil sie sicher sind, dass es vielen noch schlechter geht als ihnen, aber sie haben das Gefühl, dass für sie nichts besser wird, dass sie feststecken in der Sozialstruktur. Und diese Befindlichkeit, die wird auf der politischen Linken überhaupt nicht richtig erfasst. Die kriegt keinen angemessenen Ausdruck und mit so Wischiwaschi-Geschichten für mehr soziale Gerechtigkeit, wo sich dann keiner was Konkretes vorstellen kann, kann man diese Gruppen nicht erreichen.
Ist das das, was Sie meinen mit ostdeutscher Befindlichkeit und ostdeutscher Verletzlichkeit oder Verletztheit?
Ja, es gibt diese Art von Verletzlichkeit im Osten besonders ausgeprägt. Das muss man ganz klar sagen, nicht? Das Lohnniveau ist immer noch deutlich tiefer. Der Niedriglohnsektor ist weit größer als im Westen. In vielerlei Hinsicht ist nicht zum Westniveau aufgeschlossen. Ich glaube, dass diese Milieus in Ostdeutschland, also im Osten, in den neuen Ländern überrepräsentiert sind, dass sie eben niemals eine wirklich feste Parteienbindung hatten und dass sie, nachdem sie nur vieles durchprobiert haben und viele von denen auch CDU-Stammwähler gewesen sind, bis zum gewissen Grad, dass nachdem alles durchprobiert ist und die Linke für Protest nicht mehr taucht, dass sie zur AfD gegangen sind.
Ist das eigentlich legitim, Protest zu wählen? Ist es zwar nicht sehr konstruktiv, aber im Grunde ja auch eine Art, seine Meinung zu sagen. Also jetzt drehe ich denen mal eins rein.
Ja, natürlich ist das legitim, aber man muss schon wissen, mit wem man und mit welchen Mitteln und mit welcher Partei man protestiert, nicht? Also wenn das stimmt, was wir so bei unseren tiefen Bohrungen, bei unseren Interviews rausfinden, dass schon die Wahrnehmung sozialer Ungleichheit, klassenspezifischer Ungleichheiten, eine wichtige Rolle spielt, dann muss man natürlich wissen, dass die AfD alles tut und alles will, nur nicht Umverteilung von oben nach unten. Ja, das ist wirtschaftspolitisch im Kern eine marktradikale Partei. Und man müsste allen Arbeitern, Gewerkschaftern und so weiter, die dieser Partei die Stimmen geben, natürlich sagen, dass nur die allerdümmsten Kälber ihre Schlechter selber wählen. Nicht? Darauf läuft es ja ein bisschen hinaus. Das Problem ist nur, die setzen sich jetzt fest. Die gewinnen Machtpositionen und das ist nicht eine Partei, die von ihrer Zusammensetzung her so ist, dass sie gleich wieder verschwinden wird. Ja, das Spektrum reicht ja bis in die Professorenschaft rein. Es reicht bis hin zu Betriebsräten. Hier in Jena war der Bundestagskandidat ein Jenoptik-Betriebsrat. Ja, also das muss man sich vorstellen. Das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Leute, die über Ressourcen, über Wissen verfügen, die es ihnen erlauben, diese neu gewonnenen Positionen auch zu nutzen. Ja, und deshalb wird es beim Protest nicht bleiben, sondern die Gefahr ist groß, dass aus dieser Aufwärtsbewegung genug Überzeugungstäter erwachsen, die dann auch dafür sorgen, dass dieses Spektrum sich stabilisiert und gewissermaßen die politische Kultur im Lande bestimmt.
Mitbestimmt. Das heißt, der politische Diskurs, die Kultur wird härter, rauer, aber vielleicht auch klarer, ist dann nicht mehr damit getan zu sagen, fuck AfD, alles Nazis.
Tja, das führt überhaupt nicht weiter. Ja, also zu glauben, der Hinweis auf die Offenheit für rechtsextreme oder sogar faschistische Positionen oder der Protest anlässlich einer AfD-Kundgebung würde reichen, das war schon immer eine Illusion, aber das ist ja jetzt überdeutlich geworden. Ja, also wenn in Thüringen, ich glaube, 24% der Wählerinnen und Wähler für die AfD stimmen, die kann man weder blockieren, noch kann man sie mit Trillerpfeifen auf einer Protestkundgebung erreichen, sondern da ist eine zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit ganz langem Atem gefragt. Und der muss sich drehen um die Kernthemen, an der die AfD punktet. Also an der Frage Flüchtlinge, Migration, Integration, wie soll das laufen in unserem Land? An der Frage Gleichheit. Es geht ja gar nicht nur um Gerechtigkeit, das ist ein völlig schwammiges Konzept. Es geht eigentlich um Gleichheit und Gleichwertigkeit von Menschen. Wie ist das am besten zu realisieren? Mit welchen Maßnahmen? Und es muss natürlich auch gezeigt werden, dass es nicht nur bei Slogans bleibt, sondern es braucht Konzepte, wie man zum Beispiel von oben nach unten wirksam und demokratisch umverteilt. Ja, das ist ein entscheidender Punkt und ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also bei diesen Arbeitern, Arbeiterinnen, das sind ja vor allen Dingen Männer, die AfD wählen, kommt so eine Grundbefindlichkeit zum Zuge, dass man sich kollektiv abgewertet fühlt. Also als Arbeiter bist du nichts. Das wirst du nur, wenn du nichts anderes werden kannst. Die AfD wertet diese Leute symbolisch auf und präsentiert sich als Partei der kleinen Leute und zeigt, ihr seid mit euren Belangen wieder im Diskurs.
Da sind wir wieder bei der Linken, Genau. Die ja immer mehr sich der sogenannten Mitte zuwendet und mit Abgrenzung, Distinktion nicht gerade punkten kann.
Ja, das ist wirklich ein Dilemma, das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir auf Thüringen schauen, nicht, da ist jetzt im Bundestagswahlergebnis eine 10% Abstand fast zwischen AfD und Linkspartei. Und das wird schon auch damit zu tun haben, dass auch die Thüringer Linke sozusagen ihre Bindefähigkeit zu Kerntruppen gewissermaßen verliert. Ne? Also wenn man sich so positioniert, der Ministerpräsident, ich bin jetzt der Ministerpräsident aller Thüringerinnen und Thüringer, mag das ein taktisch geschickter Schachzug sein, mit Blick auf diese Einstimmenmehrheit, aber das sind Techniken zum Machterhalt. Wenn die Leute etwa im Gewerkschaftsspektrum nicht den Eindruck haben, dass sich was zum Besseren verändert, dass die großen Zukunftsherausforderungen angegangen werden. Ja, wir brauchen nur auf das Wertschöpfungssystem Automobil zu schauen, da wird es scheppern in den nächsten Jahren, da wird es um 50.000, 60.000 Arbeitsplätze in Thüringen gehen. Wenn da nicht sozusagen solide Politik gemacht wird, dann nützen solche taktischen Spielchen, wo man sich selber verortet, relativ wenig. Und ich glaube, es ist generell ein Problem auf der Linken. Jetzt nicht nur der Linkspartei, sondern es betrifft die Sozialdemokratie. Die Grünen kann man nicht mehr ohne weiteres auf der Linken einordnen. Es betrifft aber auch die außerparlamentarische Linke. Ich würde sagen, dass das Feeling, die Sprache, das Bewusstsein für das, was diese Leute umtreibt, die da AfD gewählt haben. Es sind natürlich nicht nur Arbeiter, aber das wäre ja die Kernklientel der Linken, die man zurückgewinnen müsste. Das Gespür für diese Leute ist verloren gegangen und das muss man als erstes mal zurückgewinnen.
Sagt Professor Klaus Dörre, eine Riesenaufgabe. Wir werden sicher noch häufig darüber sprechen. Ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Vielen Dank, ich bedanke mich auch.
Tschüss.